Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, dem Siegespreis der himmlischen Welt entgegen. Dazu hat Gott uns durch Christus Jesus berufen. So viele also im Glauben reif geworden sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, wird Gott euch darüber Klarheit geben. Auf jeden Fall sollen wir festhalten, was wir schon erreicht haben. Nehmt mich als Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen, sagt Paulus. Genau, also nehmt den Paulus Vorbild, aber auch andere, die gute Vorbilder sind im Glauben, und lernt von denen, die unserem Beispiel folgen. Also Paulus schreibt hier, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben. Ne? Also Paulus sagt von sich selber, das Ziel ist nicht erreicht, aber er strebt dem nach, nämlich der Vollkommenheit im Glauben durch Jesus Christus. Ne? Jesus hat ein Ziel, dass wir vollkommen werden, dass wir vollkommen sind und dass wir heilig sind. Und so ist es. Der große Apostel Paulus erklärt, nicht als hätte ich es schon erreicht oder wäre schon vollkommen, sondern ich jage ihm nach. Also Paulus ist auf der Suche, also was heißt es auf der Suche, stimmt ja auch nicht, nein, aber er jagt dem nach, was Gott für uns bereithält, nämlich diese Vollkommenheit im Glauben zu sein, wie Jesus ist. Und kein Christ, der diesen Namen verdient, wird sich damit zufrieden geben, weniger als vollkommen zu sein. Also es soll unser Ziel sein, diese Vollkommenheit im Glauben anzustreben, ne? Dass wir sind, wie Jesus war hier in dieser Welt. Und deswegen ist es ganz wichtig. Und wir können uns auch nicht dafür entschuldigen, wenn wir noch nicht unvollkommen sind. Also es geht nicht darum, jetzt nicht zu sagen, boah, der ist vollkommen, der ist nicht vollkommen und jetzt uns gegenseitig da zu beurteilen oder gegenseitig zu gucken, der eine ist schon weiter als der andere. Das ist überhaupt nicht das Ding. Also wir müssen uns auch nicht dafür entschuldigen, wenn wir noch unvollkommen sind. Aber wir sollen nicht in der Unvollkommenheit stehen bleiben. Und das ist eigentlich der Punkt, ne? Sondern also wir sind keine aber wir müssen uns bei Jesus entschuldigen in dem Moment, wenn wir nicht der Vollkommenheit nachstreben. Also es geht nicht darum, das zu beurteilen, wer wie vollkommen ist, aber es ist ein Gebot von Jesus und wir sollen uns ernsthaft bemühen, dieses Ziel zu erreichen. Also Vollkommenheit ist das Ziel. Aber ist auch klar, dass die Vollkommenheit, die endgültige Vollkommenheit, wird erst dann erreicht in der Auferstehung. Wenn wir auferstanden sind von den Toten, wenn Jesus wiederkehrt, dann wird diese Vollkommenheit kommen. Also bis dahin werden wir in der Unvollkommenheit bleiben, aber wir streben es an. Ne? Wir jagen dem nach, so wie Paulus gesagt hat, ich jage dem nach, was vor mir liegt. Ne? Ich schaue nicht zurück, ganz wichtig, dass wir nicht zurückschauen auf die Vergangenheit, weil das Zurückschauen hält uns auch fest in der Vergangenheit. Das heißt, dann, wenn wir immer wieder zurückschauen, sind wir nicht frei, nach dem zu streben, was uns liegt, sondern ist klar, ich werde immer wieder gebremst. Ne? Wenn ich immer wieder denke, was früher falsch gelaufen ist oder was früher anders war oder so, und dann lasse ich mich immer wieder davon aufhalten, das einfach hinter mir zu lassen. Es ist so wichtig, dass wir diese alten Dinge hinter uns lassen, ne? Diese Fesseln. Ich habe letztens über Lazarus gesprochen, ne? Der aus dem Grab gekommen ist und der auch noch gebunden war durch diese Binden, mit denen er einbalsamiert war. Und solange wir noch diese alten Bindungen haben, dieses alte Zeug an uns, dann sind wir nicht frei für das Reich Gottes, dann sind wir nicht frei für die Pläne, die Jesus mit uns hat. Und das ist einfach so wichtig, dass wir dieses Alte hinter uns lassen. Also, und wir bilden uns nicht ein, so wie Paulus hier schreibt, es schon geschafft zu haben, aber wir vergessen das, was hinter uns liegt. Und wir laufen mit aller Kraft auf das Ziel zu, dem Siegespreis der himmlischen Welt entgegen. Ja, genau. So. Also unsere Vollkommenheit. Müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, ich hatte so Bilder von dem Apfelbaum vorbereitet, von der Apfelblüte und so weiter. Jetzt brauchen wir eure Vorstellungskraft. Jeder von euch kennt einen Apfelbaum und jeder weiß, wie schön das aussieht, wenn so ein Apfelbaum blüht, ne? Und unsere Vollkommenheit, die kann man so ein bisschen vergleichen mit so einer Frucht am Baum, ne? Die Blüte, die blüht, erst haben wir Knospen, dann kommen die Blüten, die blühen und dann werden die bestäubt, diese Blüten. Und in dem Moment, wenn die Blüte befruchtet wird, dann kann der Apfel im Inneren wachsen. Dann ist in der Blüte ist schon ein vollkommener Apfel. Obwohl wir ihn noch nicht sehen, ist das Vollkommene schon da. Ne? Und so ist es, wie Gott uns sieht. Gott sieht schon das Vollkommene. Gott sieht uns schon in der Auferstehung. Ne? Er sieht uns nicht, wie wir jetzt sind, sondern er sieht uns schon, wie wir in der Auferstehung sein werden. Und das ist das Ziel, was Gott für uns hat. Und so ist es bei dem Apfel, wenn ihr euch das vorstellt, da ist die Blüte, ne? Die Blüte wird bestäubt, und dann ist da innen drin, in dieser Blüte, erstmal verwelkt die Blüte und dann ist in dieser Blüte so ein Mini-Apfel, so Stecknadel groß irgendwie. Und dann fängt er an zu wachsen, die Sonne scheint, ne? es regnet, der Apfel braucht verschiedene Dinge, damit er wachsen kann, genau wie wir verschiedene Dinge brauchen, dass wir wachsen können. Ja, und irgendwann wird aus diesem Mini-Apfel, wenn alles gut geht, wenn nicht irgendwelche Insekten kommen, ne, wenn der Teufel nicht reinbiegst und den irgendwie auf die falsche Bahn springt oder irgendwie mit seinen Maden kommt und den Apfel von innen auffrisst, irgendwas. Ne, der Teufel versucht immer alles. Das ist wie beim Apfel. Ne, der Teufel versucht alles, uns davon abzuhalten, in diese Vollkommenheit reinzukommen, die Jesus für uns hat. Ja, und so ist es da auch. Ne? Dann kommt plötzlich so eine Insekt, irgendwie so eine Wespe oder irgendwas und piekst da rein und legt ihre Eier da drin ab und plötzlich fängt dann irgendwas zu wachsen an. Da müssen auch wir wachsam sein. Also genau wie dieser Apfel. Ne? Also er hat noch nicht die Größe, die Farbe oder den Geschmack angenommen, den er später haben wird, aber in seinem jetzigen Zustand, wenn er noch so ganz klein ist, ist er schon perfekt. Ne? Der Apfel ist schon perfekt, er muss jetzt nur noch zu dem werden, dass wir ihn essen. Und wenn er genährt, gefüttert und vor Frost und Krankheiten geschützt wird, dann wächst er zu einem perfekten, richtigen Apfel heran. Ja, und dann braucht er Sonne und Regen, habe ich gerade schon gesagt. Und dann irgendwann ist er reif und dann wird er geerntet. Und es war diese Unvollkommenheit, oder beziehungsweise diese Vollkommenheit der unreifen Frucht, auf die sich Paulus in Philipper bezieht. Ne? Wenn ihr in Philipper 3,15 guckt, ne, das ist genau das, was Paulus gemeint hat. Diese Frucht, die ist noch unreif, also wir sind noch unvollkommen, aber Gott sieht uns schon, wie wir hinwachsen zur Vollkommenheit und irgendwann sind wir so, wie Jesus ist. So lasst uns nun, die wir vollkommen sind, auch so gesinnt sein. Genau. Und drei Verse zuvor hat er gesagt, nicht so, als ob es schon vollendet wäre oder als ob es schon vollkommen wäre. Und im Vers 12, da spricht er von der endgültigen Vollkommenheit, der vollreifen Frucht. Ne? Das ist das, was Gott sieht, diese endgültige Vollkommenheit. Ne? Der Apfel, so, wenn er richtig schön rot ist und saftig und man ihn essen kann, das ist das, was Gott sieht, wenn er uns anschaut, diese vollendete Frucht. Die Vollkommenheit, die erst mit der Auferstehung der Toten vollständig sein wird. Und Paulus hat auch nicht übersehen, er sah nicht die bereits erreichte Vollkommenheit, aber mit dem wahren christlichen Geist gibt er sich nicht damit zufrieden, in diesem Zustand zu bleiben. Also es ist wichtig, dass wir nicht in so eine Art Ruhezustand verfallen. Naja, jetzt haben wir schon ein bisschen was geschafft. Ne? Wir kennen schon ein paar Sachen aus der Bibel. Wir haben schon so ein bisschen Erfahrung und irgendwie reicht es jetzt auch. Ne? Man muss ja zu uns sagen manchmal Leute, ja, man muss ja nicht so fromm sein. Ne? Man muss ja nicht jeden Sonntag dahin gehen oder noch mittwochs und keine Ahnung. Ne? Und so dieses, naja, also so ein bisschen fromm ist ja gut, ne? Aber dann ist es doch eigentlich auch. Ne? Den Rest muss man auch sein Leben leben. Ne? Man kann ja nicht immer fromm sein, schließlich. So ungefähr. Ja. Also, wir sollen auf jeden Fall nach dem streben. Also wir müssen einfach lernbereit sein, wir müssen einfach offen sein und wir sollen dem Ziel zustreben und nicht irgendwo an irgendeiner Stelle einfach stehen bleiben. Das reicht's, ne? Obwohl er nicht den Anspruch erhob, vollkommen zu sein, erklärte er, ich jage dem nach. Also Paulus, ne? Er jagte immer dem nach. Ich vergesse das, was hinter mir ist und strebe dem zu, was vor mir ist und jage dem Ziel entgegen, ne? Verse 12 bis 14. Und vor der endgültigen Vollkommenheit gibt es keine Haltestelle, ne? Also es gibt nichts, wo wir anhalten, wo wir sagen, naja, wie ich gerade schon, ne, jetzt reicht irgendwie, jetzt haben wir einen guten Zustand erreicht, das ist doch alles gut, jetzt sind wir im Stopp, ne? Nein, also es gibt keine Haltestelle. Und auch wenn der unreife Christ in Gottes Augen vollkommen ist, wird er aufhören, vollkommen zu sein, wenn er zufrieden ist und aufhört zu wachsen. Habt ihr das verstanden? Also wenn wir sind noch unvoll, also Gott sieht uns vollkommen, aber wir werden in dem Moment unvollkommen, wenn wir aufhören zu wachsen. So wie der Apfel, ne? Wenn er plötzlich irgendwann zwischendrin aufhören würde zu wachsen, dann wäre es auch schon ein Apfel. Aber was will man mit einem Apfel, der nicht reif wird? Und genauso ist es mit uns. Gott möchte, dass wir reif werden, ne? Gott möchte, dass wir den ganzen Weg gehen und nicht irgendwo zwischendrin, was weiß ich, wenn wir so hart gewachsen sind oder wenn wir kurz bevor der Apfel dann essbar wird, dass er aufhört zu wachsen, das nützt einem was. Und das ist auch nicht das Gottes Ziel für uns, sondern wir müssen in diesem Wachstumsprozess drin, ne? Wir müssen uns der Liebe Gottes aussetzen, wir müssen uns der Gnade Gottes aussetzen, wir müssen uns dem Heiligen Geist ausliefern, wir müssen diese Dinge, müssen wir alle in unserem Leben aufsaugen, sodass wir wirklich zur vollen Reife wachsen können im Glauben. Und das ist so, so wichtig. Also die Vollkommenheit muss angestrebt werden, sonst fallen wir irgendwann wie der Apfel vom Baum und was, ne? Also wir müssen die Vollkommenheit anstreben. Sogar im Alten Testament gab es immer wieder Menschen, die von Gott die Bestätigung der Vollkommenheit hatten. Ne? So zum Beispiel Hiob, Noah, Abraham, Mose, allen hat Gott bestätigt, dass sie vollkommen waren. Obwohl wir alle wissen, die haben in Unvollkommenheit gelebt, ne? Die haben Fehler gehabt und so. Aber trotzdem sieht Gott diese Vollkommenheit in seinen Kindern. Auch David in mehreren Psalmen spricht er davon, wie er diese Vollkommenheit anstrebt. Und wie viel leichter muss es für uns sein, vollkommen zu leben, weil wir haben heute den Heiligen Geist. Ne? Im Alten Testament, da war der Geist Gottes vereinzelt auf den Menschen, aber er hat nicht in ihnen gelebt. Aber heute der Heilige Geist lebt in uns. Und so haben wir noch viel mehr Kraft, diese Vollkommenheit, die Gott uns möchte, anzustreben. In 1. Petrus 2, Vers 2, da heißt es, verlangt stattdessen, wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Ne? Also was wir brauchen, so wie der Apfel verschiedene Dinge braucht, damit er wachsen kann, so brauchen auch wir verschiedene Dinge. Und eins davon oder das Wichtigste ist das unverfälschte Gotteswort. Ne? Verlangt stattdessen, wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Wenn wir irgendwann aufhören, uns nicht mehr dem Wort Gottes auszusetzen, uns nicht mehr davon reinigen zu lassen, uns nicht mehr davon begeistern zu lassen, nicht mehr danach zu leben, dann stoppt auch unser geistliches Wachstum. Das geistliche Wachstum geht einher, so wie wir das Wort Gottes erkennen, wie wir uns vom Heiligen Geist das Wort erklären lassen, es aufschließen lassen, wie wir es gemeinsam lernen, wie wir es uns gegenseitig zusprechen, ne? Gegenseitig das Wort Gottes zusprechen und so weiter. Das alles dient dazu, dass wir immer mehr wachsen zu dieser Vollkommenheit. Also das Wachstum setzt sich durch die Aufnahme von Nahrung fort. Ne? Ist jedem klar, wenn ich ein Baby nicht füttere, hört es auf, wird es niemals wachsen. Es wird sterben irgendwann. Ne? Und so ist es mit allem. Wo wir keine Nahrung zuführen, kann auch kein Wachstum kommen. Und so ist es ganz wichtig. Also trachtet nach der aufrichtigen Milch des Wortes, nämlich der Bibel, damit ihr darin wächst. Das ist das, was Petrus sagt. Und Appetit auf das Wort Gottes ist notwendig, wenn wir in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Erlösers wachsen sollen. Also wir brauchen einen gewissen Hunger. In Kindern Gottes ist ein gewisser Hunger auch nach dem Wort Gottes, das Wort Gottes zu erkennen, Gott immer mehr kennenzulernen, ihn immer besser zu verstehen, obwohl wir nie alle Geheimnisse, also wir brauchen sich einbilden, dass wir alle Geheimnisse Gottes verstehen werden. Aber Gott führt uns in seine Geheimnisse, weil er nennt uns Freunde. Ne? Und er sagt meinen Freunden, da schenke ich auch die Offenbarung. Ich gebe ihnen Offenbarung über meine Dinge, über meine Geheimnisse, über das, was das Wort Gottes sagt, sodass wir es verstehen können und sodass wir es umsetzen können und dass wir in Kraft darin leben können. Also eine echte Liebe zum Wort Gottes ist ein wesentlicher Bestandteil unserer jetzigen Vollkommenheit sowie unserer endgültigen Vollkommenheit, wenn Jesus kommt. In 2. Timotheus 3, 16 und 17, also 2. Timotheus 3, 16 und 17, da heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, also erstens die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von der Sünde, ne? Zweitens, sie überführt uns von der Sünde. Das dritte ist, bringt uns auf den richtigen Weg. Und das vierte ist, und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Also Timotheus sagt uns hier, dass vier Dinge durch das Wort Gottes kommen. Wenn wir in der Bibel lesen, geschehen vier Dinge. Und zwar, es lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, weil das Wort Gottes ist Wahrheit. Und wenn wir es lesen, können wir es erkennen und verstehen, was die Wahrheit ist. Dann es überführt uns von der Sünde. In der Bibel stehen die Dinge, die uns von der Sünde überführen, die uns zeigen unseren wahren Charakter. Es bringt uns auf den richtigen Weg. Ganz wichtig, ne? Nachdem es uns überführt hat, bringt es uns auch auf den richtigen Weg. Und es erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Also wenn wir uns darüber Gedanken machen, Mensch, wie kann ich leben, wie kann ich in meinem Leben Gott gefallen, dann Timotheus sagt uns hier, lest im Wort Gottes, lasst es euch durch den Heiligen Geist erklären und das Wort Gottes wird uns erziehen zu leben, wie es Gott gefällt, indem wir das tun, was wir erkannt haben. Das gehört natürlich immer, wie Jakobus sagt, das Tun dazu, weil nur Lesen ohne Tun, das bringt nicht viel. Ne? Wenn da steht, die Herdplatte ist heiß, da ist ein Schild, Achtung, heiß, und ich lese es nur und greife drauf, als mich davor warnen zu lassen, dann ne, hat das ganze Schild nichts gebracht. Das ist so. Ja, also mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet jeden guten Werk. Das ist Vers 17. Also 2. Timotheus 3, Vers 17. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört, ne, so wie wir gehören Gott. Jesus hat uns erkauft durch sein Blut, sind wir gekauft und wir gehören jetzt Gott, wir gehören nicht mehr uns selbst und ihm dient. Ne? Ein Schlüssel ist, wir dienen Gott. Also wir gehören ihm nicht nur, sondern wir haben uns auch verpflichtet. Ne? Wir haben uns verpflichtet, wir dienen Gott. Und für Menschen, für die das gilt, ne, die Gott gehören und die ihm dienen, allen seinen Aufgaben gewachsen, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Also mit der Schrift, ich lese es nochmal ganz, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und der Gott dient, allen seinen Aufgaben, alles, was vor uns liegt, all den Dingen, die uns den ganzen Tag begegnen, egal was es ist, völlig egal was, sind wir zu allem gut ausgerüstet. Ne? Wir sind zu allem gut ausgerüstet, zu jedem guten Werk und wir sind allen unseren Aufgaben gewachsen. Ist das nicht toll? Könnt ihr ja mal Da könnte etwas Begeisterung. Ja, also all seinen Aufgaben gewachsen. Ihr seid allen euren Aufgaben gewachsen, egal was kommt. Macht euch nicht bange, der Herr ist bei euch, der Heilige Geist wirkt in euch. Er ist der beste Berater, er ist der beste Leiter und überhaupt. Und er weiß vor allem alles. Er weiß alles. Halleluja, genau. Und all das erfahren wir, wenn wir in der Bibel lesen. Also alle Schrift ist durch Gottes Eingebung gegeben und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Ja, so kommen wir in diese. So, und jetzt gucken wir uns an. Jetzt gucken wir uns an und sehen trotzdem noch unsere Fehler. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich glaube, dass wir alle ähnlich. Du schaust dich an und siehst immer noch Fehler, siehst vielleicht noch Einschränkungen, du siehst die Vergangenheit, ne, alles so, was war und die ganzen Fehler, die wir gemacht haben. Aber Gott sieht dich an und Gott sieht uns an. Gott sieht und er sieht, was er bereits in uns hineingelegt hat. Er sieht, was er in dich hineingelegt hat. Er sieht nicht dich mit den Fehlern, er sieht nicht mit deiner Vergangenheit, sondern er sieht dich mit dieser Zukunft, mit dieser blendenden Zukunft, die Jesus für uns erworben hat, ne? Nämlich das Leben in der Ewigkeit. Und Gott sieht dich in der Zukunft, er sieht dich nicht in der Vergangenheit. Und das ist das Wunderbare einfach. Also Gott schaut an und sieht, was er bereits in dich hineingelegt hat, nämlich Autorität hat er dir gegeben, Mut, ne? Versprechen, also Versprechen in Form von Verheißungen. Ne? Gott hat uns Verheißungen gegeben, er hat uns Macht gegeben über alle Macht des Feindes. Ne? Ich sende euch aus, ich gebe euch Macht über alle Macht des Feindes. Was fehlt, ist manchmal der Glaube. Also was uns fehlt, ist manchmal der Glaube zu den Dingen. Aber auch das wächst, wenn wir uns dem ausliefern. Das Problem, du kannst also weiterhin sagen, dass du müde bist, dass du es nicht wert bist, dass du nicht beten kannst. Ne? Ach, ich kann nicht beten, ich weiß auch nicht, wie ich beten soll. Ach, bin immer so müde. Ach, weiß auch nicht. Ne? Und, oder, ach nee, also was ich alles gemacht habe, das kann Gott mir nicht vergeben. Habt ihr vielleicht alle schon mal gehört, diese Sachen, ne? So, was ich getan habe, kann Gott unmöglich vergeben. Aber Gott ist größer. Gott ist größer und jeder von uns kann das Wort Gottes bekennen. Ne? Wenn ich müde bin, sage ich, Herr, gib den Müden seine Stärke. Ne? Er lässt uns auffahren wie die Adler. Alle, die auf den Herrn harren, erlangen neue Kraft. Ne? Das heißt nicht, dass du nicht müde bist, das heißt, dass du Kraft kriegst, wenn du müde bist. Das ist nämlich ein Unterschied. Früher habe ich immer gedacht, der Herr macht, dass ich nicht müde bin. Und siehe da, ich bin aber trotzdem noch. Ja, habe ich wirklich gedacht. Ich habe immer gedacht, der Herr macht, dass ich nicht müde bin. Aber ich war trotzdem müde. Und jetzt habe ich verstanden, nein, der Herr macht nicht, dass ich nicht müde bin, sondern er gibt mir Kraft, wenn ich müde bin. Und das, ja, und so bringt er uns da raus. Und so gibt er uns die Möglichkeiten, diese Dinge zu tun, die er tun will. Ja, das ist so wichtig, dass wir das richtig verstehen. Und wenn wir sagen, oh, ich kann nicht beten oder ich kann nicht so gut beten, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge vom Teufel. Jeder, der reden kann, der mit seinem Nachbarn reden kann, der mit seinen Kindern reden kann, der mit irgendjemandem reden kann, der kann auch beten. Weil es ist kein Unterschied zwischen Reden und Beten. Nur das eine ist Reden zu Gott und das andere ist Reden zu Menschen. Ja, aber Reden zu Gott, es ist Beten und jeder kann beten. Also lass dich nicht davon irgendwie einschüchtern, ich kann nicht beten oder ich habe vielleicht nicht so tolle Worte, sondern rede einfach mit Gott, sag, Herr, so geht's mir und das ist, was ich brauche und das ist gerne und wirk du in meinem Leben. Also fang einfach an, Gottes Wort zu bekennen oder nimm die Stellen und sprich die laut Gott zu. Du beginnst den Namen Jesu anzurufen, zu befehlen, dass die Finsternis weichen muss, Gottes Kraft auszusprechen. Wir können Leben erklären. Ne? Wir können da, wo der Arzt Krankheit spricht, können wir Leben sprechen. Wir können Leben erklären, Leben ausrufen, jeden Tag. Ne? Wenn, mir tut immer noch die Hand weh, aber ich spreche jeden Tag Leben in meine Hand, warte, dass es jetzt aufhört, dass es sich ändern muss, weil alles muss ich beugen unter das Wort Gottes. Ne? Jede Krankheit muss ich beugen. Aber du entscheidest, ne? Das ist ganz wichtig. Jeder von uns hier entscheidet, ob er seine Müdigkeit bekennt, ob er Krankheit bekennt, ob er Tod bekennt oder ob er Leben bekennt. Ne? Und Gott tut nicht die Dinge für dich, die du tun sollst. Also Gott bekennt es nicht an dein, er hat es schon getan. Jesus hat schon gesagt, es ist vollbracht, er ist schon am Kreuz für uns und unsere Schuld gestorben und er hat gesagt, es ist vollbracht und wir gehen jetzt in dieses vollbrachte Werk am Kreuz. Also nicht Gott tut es für uns, sondern wir müssen mit unserem Mund bekennen, wir müssen mit unserem Mund Leben aussprechen, wir müssen mit unserem Handeln Leben darstellen. Also der Himmel wartet auf unseren Glauben. Und einen Schritt, eine Entscheidung, ein Genug, so möchte ich nicht mehr weitermachen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich hatte auch diesen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so möchte ich nicht mehr weiterleben. Da muss ich etwas ändern. Und dann habe ich Jesus gefunden und Jesus hat alles geändert. Aber so ist es, wir müssen, solange wir mit der Situation zufrieden sind, ja, dann verändert sich nichts, weil wie soll sich was verändern, solange ich mich mit der Situation arrangiert habe oder damit zufrieden bin, sondern ich muss aufstehen. Und aufstehen kann ich zusammen mit Gott. Ne? Also man muss irgendwo an den Punkt kommen, wo man sagt, so möchte ich nicht mehr weiterleben, in diesem Zustand möchte ich nicht weitermachen. Und dann sind wir bereit, was zu verändern, die Dinge wirklich Gott hinzulegen. Und Gott wird in denen, die schwach sind im Geist, nicht denen, die es aus eigener Kraft machen, nicht denen, die Änderung aus eigener Kraft anstreben, sondern denen, die Gott die Dinge hinlegen und sagen, Herr, ich schaffe es nicht alleine, Herr, ich kann das nicht, ich brauche dich, ich brauche dein Eingreifen, ich brauche dein Leben, ich brauche deine Kraft in meinem Leben. Und nicht mehr ich bin es, sondern Gott ist es, der es tut. Letzte Bibelstelle, Johannes 5, 4, 5, da heißt es, wer aus Gott geboren ist, der überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwindet, nämlich unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also, wer aus Gott geboren ist, der überwindet die Welt. Ne? Alle die, die an Jesus glauben, sind von neuem geboren und die überwinden die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwindet, nämlich unser Glaube. Ich glaube an das, was Jesus für mich getan hat. Und wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Amen. Du bist erfüllt vom Leben Gottes und Gott verliert nie. Ja? Ihr seid erfüllt, jeder von euch, jeder von uns, wir sind erfüllt vom Leben Gottes und Gott verliert nie. Gott ist immer der Sieger. Gott ist der Sieger, er bleibt der Sieger. Er ist derselbe gestern, heute und in der Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja.